die Bewegungen, die dort mal sind, und der Trost, den er jetzt hier raus aus dieser Situation raus dem Volk weitergeben will. Und da drin haben wir schon gewisse Parallelen auch in die heutige Zeit hier. Jetzt lesen wir miteinander aus dem Jesaja 51, Vers 1 bis 8. Hört mir zu, dir der Gerechtigkeit nachjagt, dir den Herrn sucht. Schaut den Fels an, aus dem ihr gehauen seid, und des Brunnens Schacht, aus dem ihr gegraben seid. Schaut Abraham an, euren Vater, und Sarah, von der ihr geboren seid. Denn als einen Einzelnen berief ich ihn, um ihn zu segnen und zu mehren. Ja, der Herr tröstet Zion, er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie den Garten des Herrn, dass man Wonne und Freude darin findet, Dank und Lobgesang. Merkt auf mich, ihr Völker und ihr Menschen, hört mir zu, denn Weisung wird von mir ausgehen und mein Recht will ich gar bald zum Licht der Völker machen. Denn meine Gerechtigkeit ist nahe, mein Heil tritt hervor und meine Arme werden die Völker richten. Die Inseln harren auf mich und warten auf meinen Arm. Hebt eure Augen auf gen Himmel und schaut unten auf die Erde. Denn der Himmel wird wie ein Rauch vergehen und die Erde wie ein Kleid zerfallen und die darauf wohnen werden wie Mücken dahin sterben. Aber mein Heil bleibt ewiglich und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen. Hört mir zu, dir die Gerechtigkeit kennt, du Volk, in dessen Herz mein Gesetz ist. Fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen, und entsetzt euch nicht, wenn sie euch verhöhnen. Denn wie Motten werden sie fressen, wie ein Kleid, und Würmer werden sie fressen, wie ein wollenes Tuch. Aber meine Gerechtigkeit bleibt ewiglich und mein Heil für und für. Wir haben dreimal wie so ein Versgrüppli, das da drin ist, und das hat mir gefallen, dass der Pascal bereits die drei Zeiten angesprochen hat. Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und die ist auch wieder in diesem Abschnitt drin. Wir fangen mit der Vergangenheit an und dann tun wir einen Blick in die Zukunft und Vers 7 und 8 wäre ein Blick noch in die Gegenwart. Und jedes Abschnittli tut er mit dem gleichen Aufruf einläuten, der Prophet. Und zwar sagt er da, hört mir zu. Jetzt kann man Betonung aufs Hören tun, aufs Hören. Hört man zu. Oder man kann, wenn eine Stimme gewirr ist, wenn das öppen einmal am Familientisch gehabt, dass irgendeine Diskussion entstanden ist über irgendein Thema und jeder hat gemeint, er hätte jetzt da die Lösung. Und dann habe ich irgendwann müssen sagen, hört mir zu. Betonung auf mir. Ich habe jetzt da vielleicht die Lösung als Vater. Jetzt da bin ich froh, dass es nicht um einen Mensch geht, sondern dass du dein Gott aufrufen, ihm zuzuhören. Und jetzt tut er aber die Menschen bereits teilen. Er macht zwei Gruppen. Er tut klar definieren, welche, dass er jetzt anspricht, dass ihm zuhören sollen. Er sagt da, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, die ihr den Herrn sucht. Wenn das heute Morgen bei dir kein Thema sein sollte, dann muss ich sagen, müsstest du jetzt bei dem Prophetenwort nicht zuhören. Aber ich bin zuversichtlich und ich weiss, alle, die dahergekommen sind, bei denen ist das ein Thema, sonst wäre er nämlich gar nicht dahergekommen. Und von dem her gesehen darf ich mit grosser Freudigkeit jedes auffordern, jetzt wollen wir hören, was er uns da sagt. Und wenn er sagt, wenn er das so definiert, die ihr der Gerechtigkeit nachjagt, können wir zuerst das Nachjagen rausnehmen. Und ich denke, wir alle haben vielleicht schon einen Tierfilm gesehen aus der Natur raus, oder wir haben das schon in der Tierwelt beobachtet, wenn eine Katze eine Maus jagt oder irgend so etwas. Und das geht da immer um alles oder nichts. Wenn ein Löwe einer Antilope anspringt, dann hat er nur noch eins im Auge. Der Löwe schaut nicht mehr links und rechts. Sein Auge ist auf sein Opfer fixiert und er versucht das mit allen Mitteln und so schnell wie möglich zur Strecke zu bringen. Und der Jesaja, der Prophet, will uns da den gleichen Gedanken geben. Wenn er vom Nachjagen redet, der Gerechtigkeit nachjagen, dann müssen wir nicht rechts und links schauen, wie sieht es der und wie sieht es der. Sondern dann ist das Ziel, die Gerechtigkeit, die der Herr Jesus uns gebracht hat vor 2000 Jahren, wo wir in seinem Wort festgehalten haben, dass wir deren nachjagen. Das Nachjagen selber, denke ich, ist für alle, die heute Morgen da drin sind, kein Fremdwort. Wir kennen das. Aus der Schule, aus dem Beruf raus. Überall haben wir Sachen, die wir nachgejagt sind. Und ich will nicht sagen, es ist alles schlecht. Im Beruf, in der Berufswelt, eine gewisse Ehrgeiz oder auch in der Schule eine gewisse Ehrgeiz, die war gut gewesen. Die Kinder haben es viel ringer, die das haben, weder denen, wo alles gleich ist. Wenn ich an unseren Ältesten zurückdenke, er hat sehr ring gelehrt, das heisst, er hat eigentlich nie müssen lehren, hat es immer links gemacht. Und dann ist er heimgekommen und gesagt, ich mache Elektroniker als Beruf in der 6. Klasse. Da sage ich, da musst du bessere Noten bringen, weder dass du jetzt hast. Und es ist so gewesen, er ist so durch die Säcke A durchgegangen, einfach, er ist gut drin geblieben, ist gut gegangen, ohne irgendwelche Abnutzungen und Abreibungen, aber er hat viel mehr können leisten und er hat Stromer gemacht. Es ist nachher schon noch, er hat den Meister gemacht und jetzt macht er noch den Gewerbeschullehrer, der Ehrgeiz ist einfach bei ihm ein bisschen später gekommen. Aber wir wollen jetzt da nicht beim Irdischen bleiben. Beim Irdischen ist es uns allen, denke ich, verständlich, da können wir mitfühlen. Und jetzt ist die Frage, wie sieht es im Geistlichen oder eben im Ewigen, im Göttlichen aus? Da drin, in dem Abschnitt, geht es um das. Es geht da nicht um Irdisches, wo wir die Früchte bereits auf dieser Erde geniessen und nutzen können. Manchmal können wir es beim Göttlichen auch noch, dass er uns bereits gewisse Früchte schenkt, aber in vielen Fällen wird das in der Zukunft sein, dass er uns dann die Früchte schauen. Also wenn ich es nachjagen definiere, dann braucht es dort Disziplin, es braucht Konzentration, es braucht Anstrengung und oft ist es verbunden mit grösseren oder kleineren Verzicht. Die Bibel bringt uns im 1. Korinther das Beispiel vom Sportler. Und sie zeigt uns dort, dass der Sportler für einen irdischen Kranz zu erreichen bereit ist, auf manches zu verzichten. Wo der andere einfach konsumiert, wo er isst, wo er geniesst, wo er macht. Und der Sportler jagt seinem Ziel nach. Er will das erreichen und darum tut er auf alles, was ihn irgendwie hindern oder belasten könnte, auf das tut er verzichten. Und wenn ich jetzt bei diesen Stichwort bin, hört mir zu und nachher beide aufrufen, aber ich komme dann einmal zum hört mir zu, schaut den Fels an. Das heisst, zuerst sind unsere Ohren gefordert und dann unsere Augen, unsere ganzen Sinne. Und für mich ist das Bild von der Ausrichtung. Und der Pascal hat das bereits auch schon angesprochen, eingangs. Wir sind in der Adventszeit, Advent, Ankunft, Wiederkunft. Ist unser Leben von jedem heute Morgen hier drin, ist aufs Ziel ausgerichtet. Aufs Wiederkommen vom Herrn Jesus. Wenn sie jetzt hier drin und das hat Brautpärli, die noch das Heiraten vor sich haben, wenn die jetzt denken und hoffen, ja, ich bin jetzt gerade froh, wenn er noch nicht käme, ich hätte schon gerne noch geheiratet und das auch noch erlebt und so weiter, da habe ich menschlich gesprochen ein gewisses Verständnis. Aber ich muss einfach so weit sagen, das Verständnis kommt von dort her, dass Brautpärli und ich einfach eine schlechte Vorstellung haben, wie es nachher wird sein. Es wird so unendlich schön sein und so umwerfend und gewaltig, dass die Bibel sagt, was kein Auge gesehen und in keines Ohr gehört. Und ich denke, wenn wir das Empfinden schon da hätten, wäre unsere Sehnen so gross, dass es nur noch ein Gebet wäre, komm heute. Unsere Ausrichtung. Und die ist da drin auch. Gerechtigkeit, wie könnten wir die definieren? Ich werde sie versuchen mit einem Satz. In den Sprüchen steht sehr viel über Gerechtigkeit und sie bezeichnet für mich ein ganzheitliches Machen, das die Gemeinschaft fördert. Überall heute nimmt die Ungerechtigkeit überhand. Und dort, wo die Ungerechtigkeit am Steuer ist oder überhand noch hat, wird das Miteinander, zerstört immer wieder. Weil es sind egoistische Motive, es sind egoistische Ziele drin. Und dort, wo die Gerechtigkeit Gottes zoberst ist, wo das Leitmotiv ist, wirkt das sehr verbindend und einheitlich. Und darum ist gerade in diesen Sprüchen manchen Aufruf drin. Ich will nur einen erwähnen, Sprüch 15, Vers 9. Ein Gräuel für den Herrn ist der Weg der Gottlosen. Wer aber der Gerechtigkeit nachjagt, den liebt er. Dass unser Ziel, unser Nachjagen, Gerechtigkeit Gottes ist. Der Herr Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 6, selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Und ist nicht im tiefsten Innersten jedem Mensch sein Sehnen. Ist da Ihnen heute Morgen jemand, der sich gern ungerecht behandelt fühlt? Ich denke es nicht. Dann haben wir alle ein Problem. Wenn wir das Gefühl haben, jetzt ist es einfach nicht sauber gelaufen. Und wenn wir eine Gerechtigkeit spüren, wenn wir das Gefühl haben, das ist mit rechten Dingen zugegangen, gibt das Vertrauen, das gibt Sympathie und so weiter. Der Alexander, H.E. Alexander schreibt da drüber über den ersten Vers eine interessante Andacht. Die ist gerade in diesen Tagen gekommen. Und ich habe da nur ein Ausschnittli, das ich lesen möchte, wo er das Ganze ein bisschen beleuchtet. Der Herr wünscht, dass wir ihm unsere ganze Aufmerksamkeit schenken. Aber wir sind oft abgelenkt, mit anderen beschäftigt. Vielleicht geben wir uns auch zufrieden mit dem, was wir besitzen und merken gar nicht, dass wir darauf zusteuern, wie Israel in der Wüste umzukommen. Wenn wir die Verbindung mit unserem Herrn verlieren, setzen wir uns all den Gefahren aus, vor denen er uns gewarnt hat. Aber mitten in der Verwirrung unserer Zeit ist der heutige Text ein Ruf der Liebe, ein Befreiungsangebot, das uns an unseren Ausgangspunkt zurückführt. Wir tun gut, zu bedenken, aus welchem Felsen wir gehauen sind, von welchen Banden wir befreit wurden und wie wir von Natur aus beschaffen sind. In uns ist nichts, dessen wir uns rühmen könnten. Und wenn Gott uns berufen hat, ihm zu dienen, so ist das lauter Gnade. Jetzt bin ich beim Stichwort, auch noch im ersten Vers, schaut den Fels an, aus dem ihr gehauen seid, und des Brunnens Schacht, aus dem ihr gegraben seid. Und nachher im zweiten Vers nimmt er es zurück, für uns 4000 Jahre und fürs Volk Israel dortsmal ungefähr 1300 Jahre zum Abraham. Und was wollte er uns mit dem Abraham zeigen? Das ist der Blick in die Vergangenheit. Der Abraham war 100 gsi, seine Frau Zara 90. Sie war unfruchtbar gsi, seine Frau. Und eine Frau, die bis 90 unfruchtbar ist, ist die Wahrscheinlichkeit sehr klein, dass sie nach 90 nachher noch Kinder bekommt. Also menschlich gesprochen ist die Ausgangslage trostlos gsi. Die war hoffnungslos gsi. Die zwei sind allein in ihrem Zelt. Und der Abraham schaut den Sternenhimmel an und fragt Gott und sagt, am Schluss wird mein Meisterknecht alles erben. Es wird ihm alles zufallen. Ich habe zwar eine grosse Verheißung von dir bekommen, aber ich habe kein Nachkommen. Und dann sagt ihm Gott, in einem Jahr und du wirst einen Sohn haben. Und Gott hat das Unmögliche möglich gemacht. Er hat ein Wunder gemacht. Er hat ein Wunder eingelegt in das Ehepaar rein. Und für mich ist der Vergleich, den der Jesaja am Volk Israel bei diesen Trümmern, die davor stehen, das Nordreich deportiert, 10 Stämme weg. Und beim Südreich sieht es auf die Zukunft gesehen nicht viel besser aus. Und darin eine neue Perspektive zu zeigen, dass Gott mit einem Ehepaar, mit einem allein, angefangen hat und sie zu einem grossen Volk gemacht hat. Gibt uns das nicht Mut, jedem in seine Situation hinein. Deine Situation kann gleich trostlos sein, wie die beim Abraham und bei der Sarah. Und Gott kann dort etwas Neues aufblühen. Er tut nachher im Vers 3 tut es aufzeigen und sagt, ja, der Herr tröstet sie und er tröstet alle ihre Trümmer und macht ihre Wüste wie Eden. Aus dem Heftli Rückkehr, ein jüdisches Heftli, wo immer wieder gute Berichte bringt und es ist da unter dem Thema gute Nachrichten aus Israel. Und dann ist das im Herbst ist das gekommen. Israel produziert 40 verschiedene Früchte. Ein Land, das nicht halb so gross ist wie die Schweiz. Zwei Drittel von Israel ist Wüste oder Gestrüpp, einfach unfruchtbar. Ein Drittel ist fruchtbar. Der Niederschlag aufs Land gesehen im Durchschnitt 2 Zentimeter im Jahr. 40 verschiedene Früchte werden produziert. Ein Volk von 8,6 Millionen, das heute in Israel wohnt, wird zu 95% von der Eigenproduktion versorgt. Hat Gott das nicht wieder eingelöst, wo das steht? Er hat das schon x-mal eingelöst. Und er hat sichtbar eingelöst und sonst kann jeder auf Israel schauen und wird das sehen, dass das so ist. Wenn er da sagt, und ihre Wüste wie Eden und ihr dürres Land wie der Garten des Herrn. Aber es ist mir bewusst, dass es noch viel grösser wird werden, im tausendjährigen Reich noch viel schöner. Und nachher, wenn es in Zukunft hingeht, wo wir dann noch dazu kommen, werden wir es sehen. Jetzt möchte ich aber auch da, möchte ich noch einen Moment stehen bleiben und auf unser Leben einzünden. Die Frage einfach stellen, wie sieht es bei dir und bei mir aus? Haben wir auch noch irgendwie Trümmer? Trümmer von der Vergangenheit. Sachen, die nicht gut gelaufen sind. Sachen, die einfach nicht in der Ordnung waren. Wie stehen wir dort? Sind wir in der Opferrolle und drehen uns immer wieder ein bisschen um die eigene Achse und sagen, das ist mir einfach nicht gut gegangen, es ist mir nicht gut gemacht worden und so weiter. Wenn wir in die Spirale nie kommen, kommen wir selber kaum mehr raus. Und da gibt es den Aufruf und sagt, deine Trümmer sollen wieder wie der Garten Eden werden. Der Herr Jesus, wenn ich beim Bild bleibe, läuft er über die Steine ein und schaut, wo die einzelnen Steine herkommen. Vielleicht tut er sie noch nummerieren, wie es da die machen, die das Zeug immer wieder aufbauen. Und dann tun sie die Steine an die Orte setzen. Jetzt, er tut nicht etwas flicken in unserem Leben, er hat etwas neu gemacht. Und darum möchte ich jedes ermutigen, wenn in deinem Inneren, in deiner Seele noch irgend Trümmer sind von etwas. Komm zum Herr Jesus. Er will auch dort wieder etwas machen, dass es fruchtbar und frisch werden, wie wir beim Abraham und bei Sarah so schön gesehen haben, wie er ihnen Nachkommen geschenkt hat. Und das tut der erste Abschnitt, die ersten drei Vers schliessen ab, dass man Wonne und Freude darin finde, Dank und Lobgesang. Und jetzt ist meine Frage nochmal, und ich will wieder zurückkommen zum Einstieg, zu der Ausrichtung. Wann machen wir die Ausrichtung am besten? Die können wir immer machen, das ist mir klar. Die kann heute am Platz jemand machen, mitten im Morgen rein, wenn er das Gefühl hat, mein Leben ist falsch ausgerichtet. Aber am schönsten ist es schon, wenn er die am Morgen früh in aller Stille macht. Wenn er dort die Minuten, wo ihr vor dem Herr steht, euch einfach und uns, wenn wir unser Leben ausrichten. Und sagen, du sollst auch an dem heutigen Tag mein Leben bestimmen. Ich will auf dich hören, ich will mit meinen Augen auf dich schauen, ich will dieser Gerechtigkeit nachjagen. Und da sind wir gut bedient, da sind wir gut beraten. Wenn ich zum zweiten Abschnitt komme, Vers 4 bis 6, wird da Zukunft angesprochen und er fängt wieder an, merkt auf mich und dann ein bisschen weiter, hört mir zu, ihr Völker, ihr Menschen, denn Weisung wird von mir ausgehen und mein Recht will ich gar bald unter die Völker, unter die Heiden bringen. Ich bin im fortlaufenden Lesen wieder in den Psalmen durch gewesen, und das ist, fällt einem immer wieder etwas Neues auf, das ist interessant und darum ist die Bibel auch so spannend. Ist mir in dem Psalm 119 aufgefallen, dass fast in jedem Vers irgendwie der Bezug ist zu Gottes Wort. Entweder steht sein Wort, seine Weisungen, seine Zeugnisse und so weiter, das hat etwa 10 verschiedene Griffe, aber in dem langen Psalm, fast in jedem Vers, ist das unterstrichen. Gottes Wort. Und dort ist alles drin gewesen, da ist jeder Bereich alles angeschnitten, ist für mich gewaltig. Und jetzt sagt er da auch, hört mir zu, ihr Völker, ihr Menschen. Weisung wird von mir ausgehen. Tun wir die Weisung daraus annehmen, ist sie für uns verbindlich? Oder sagen wir, ja, das brauche ich nicht. wir haben das noch nie gelesen und so weiter. Es ist unser Kompass. Es ist unsere Karte, um das Ziel zu erreichen. Und wir wollen so machen, wie es da der Prophet Jesaja sehr schön sagt. Wir wollen aufmerken, wir wollen aufschauen, wir wollen uns von ihm orientieren. Denn meine Gerechtigkeit ist neu und mein Heil tritt hervor. Das ist vor 2000 Jahren, ist sein Heil auf die Erde gekommen. Die Weihnachtsbotschaft, die dort gesagt worden ist, ich komme nachher noch dazu. Und dann sagt er da, mein Arm, die Inseln harren auf mich und warten auf meinen Arm. Ich war schon manchmal am Bett von einem Sterbenden. Und dann wird der Mensch irgendwo ganz klar. All das Irdische, all das, was er sich vielleicht festklammert hat, das ist irgendwo auf der Strecke geblieben. Er ist der, wo er ist. Und wie schön ist es dann, wenn jemand den Halt dem Herr Jesus gefunden hat. Wenn sein Arm dem sein Halt ist. Weil alles andere ist in dieser Situation weg. Das ist auf der Strecke geblieben. Und dann ein Mensch, der weiss, ich gehe heim. Der Herr hat mich gerufen, der hat meinen Namen gerufen. Komm heim. Jetzt ist der Moment gekommen. Das ist etwas Wunderbares. Und im anderen Fall wünsche ich mich nichts anderes, wieder möglichst weit weg zu sein. Weil das ist grauenhaft. Das ist brutal. Jemand, der nicht parat ist zum Sterben. Und da sagt er auch, die Inseln, das heisst weltweit all die, sie warten oder harren auf meinen Arm. Dass er uns durchführt, dass er eingreift, dass er hilft. Und jetzt macht er wieder den Tapetenwechsel, sagt, schau auf, hebt eure Augen zum Himmel und dann oben runter schau auf die Erde. Wir alle sind schon auf dem Berg hochgegangen, ein bisschen höher oder weniger hoch und haben dann ins Tal runtergeschaut. Und dann sind manchmal so die Alltagsprobleme, die man unten hatte und hat, die sind ganz klein. Vielleicht sind sie noch im Nebel drin und man ist an der Sonne. Es ist einfach eine andere Perspektive. Jetzt nimmt er uns mit in Jesaja und tut uns die beiden Sachen zeigen, die unseren ganzen Alltag bestimmen, Himmel und Erde, und sagt, es wird beides vergehen. Es wird nicht mehr bleiben. Und dann gibt er uns aber wieder einen Lichtblick, wo er sagt, aber mein Heil bleibt ewig und meine Gerechtigkeit wird nicht zerbrechen. An was jagen wir nach? Ist es Ewige? Ist es Ziel? Ist es Gerechtigkeit Gottes? Ist der Herr Jesus? Oder ist es Irdische? Wir können die Gerechtigkeit Gottes nicht erarbeiten. Oder auch nicht erhaschen mit Nachjagen. Das ist eine andere Voraussetzung. Der Herr Jesus hat die Herrlichkeit beim Vater verlassen. Das ist Weihnachten, ist auf die Erde gekommen. Hat nach einem schuldlosen Leben als Gerechte für uns Sünder, für uns Ungerechte am Kreuz von Golgatha gezahlt. Und hat dort eine ewige Erlösung für uns alle vollbracht, wo sein Angebot, sein Liebesangebot annimmt. Und aus dieser Gerechtigkeit, wenn wir Ja haben gesagt zu seinem stellvertretenden Opfertod, ist seine Gerechtigkeit uns zugerechnet worden. Und Gott schaut uns durch den Sohn, schaut er uns als gerecht an. Und jetzt will er aber, und darum ist das ein gewisses Spannungsfeld, dass wir das, wo Gott uns schon durch Jesus anschaut, auch im Alltag in unserem Leben zur sichtbar wird, dass das so vorkommt. Das heisst, dass auch mein Handeln, mein Wandeln immer mehr der Gerechtigkeit Gottes gleichen. Dass ich ablecke, was vor ihm nicht bestehen kann, und dass ich anziehe, was vor ihm Bestand hat, was ewig gilt. Der letzte Abschnitt noch, Vers 7 und 8, wieder, hör mir zu. Und jetzt geht er einen Schritt weiter und sagt, die ihr die Gerechtigkeit kennt. Und da wird die Frage in den Raum stellen, wer kennt den Bill Gates? Der reichste Mann weltweit. Einzelne, die aufheben. Jetzt hoffe ich einfach, wir haben es richtig verstanden. Ich habe gesagt, kennt. Das war jetzt eine Fangfrage, ist mir klar. Aber was wollte ich mit dem sagen? Wenn die Bibel vom Kennt redet, wie sie es da sagt, dann meint sie schon, eine tiefe Beziehung, weil er geht im gleichen Vers geht er weiter und sagt, du Volk, in dessen Herz mein Gesetz ist. Das sind bei denen, die zu ihm gekommen sind und den Geist Gottes überkommen haben, denen hat er sein Gesetz ins Herz eingeschrieben, den neuen Bund gemacht, wie er im Jeremia beschrieben ist. Das heisst, wenn ich von jemandem etwas weiss, vielleicht kann ich noch den Geburtstag wissen und sonst noch ein paar Sachen, das Vermögen, da kenne ich ihn noch lange nicht. Aber wenn Gott da sagt, wer ihn kennt, oder wenn du Gerechtigkeit kennst, hast du eine persönliche Beziehung zu Jesus Christus bekommen. Und dann kennst du sie. Wunderbar. Das ist etwas Schönes. Und dann kannst du die Verheißung, die jetzt kommt, die ist ganz schön, die darfst du für dich nehmen, auch für die kommende Woche. Wo er sagt, fürchtet euch nicht. Ist das nicht die Weihnachtsbotschaft? Wo der Herr Jesus geboren ist, in der Krippe, ist die himmlische Heerschar gekommen, die gelobt haben, und ein Engel gewesen, der die Botschaft hat gesagt, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch grosse Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr. Seit wann ist die Angst in der Welt? Seit dem Sündenfall. Vorher war eine Harmonie mit Gott. Gott ist allabend in den Garten Eden gegangen, hat mit den Menschen kommuniziert, austauscht und nach dem Sündenfall hat sich der Mensch vor Gott versteckt. Und seitdem ist die Angst, die den Mensch begleitet und prägt. Und immer wieder dürfen wir in der Bibel den Aufruf haben, fürchtet euch nicht. Jetzt tut er da noch definieren, vor was das es da meint, im Vers 12 und 13, sind nachher nochmal Bereiche angesprochen. Er sagt da, wenn euch die Leute schmähen und entsetzt euch nicht, wenn sie euch verhöhnen. Haben wir das gern? Da schütteln wir all den Kopf, einmal ich gar nicht. Wenn sie so verachtend, schmähend über uns, also belächelnd und so weiter von oben herab, das tut weh. Irgendwo tut das weh. Und jetzt sagt da der Prophet, fürchtet euch nicht vor denen. Und dann geht er weiter und tut aufzeigen, was mit denen passiert und sagt, denn die Motten werden, Entschuldigung, sie fressen wie ein Kleid. Die ganz kleinen Viechchen, die man eigentlich kaum sieht, sagt er, die werden die auf die Seite räumen. Stellen wir uns wieder das Verhältnis vor. Wie da die Grösse Gottes, die Allmacht Gottes, wenn er die in eine Relation tut stellen zu der Situation. Warum haben wir Angst? Weil wir ihn aus den Augen verloren haben. Oder wenn wir ihn nicht mit dir nehmen. Aber wenn wir ihn mit dir genommen haben und mit haben, dann dürfen wir das nehmen. Fürchtet euch nicht, wenn euch die Leute schmähen und so weiter. Und dann sagt er da auch wieder einen schönen Abschluss. Aber meine Gerechtigkeit bleibt ewiglich und mein Heil für und für. Und an dem wollen wir uns festklammern. Jetzt möchte ich noch einen Moment beim Fürchten bleiben und will vom Vers 12 an noch lesen, Vers 9 bis 11, ist ein Gebet von dem Überrest. Und Vers 12 und der folgende, ich bin euer Tröster. Wer bist du denn, dass du dich vor Menschen gefürchtet hast, die doch sterben, und vor Menschenkindern, die wie Gras vergehen? Und hast des Herrn vergessen, der dich gemacht hat, der den Himmel ausbreitet und die Erde gegründet hat, und hast dich ständig gefürchtet den ganzen Tag vor dem Grimm des Bedrängers, als er sich vornahm, dich zu verderben. Wo ist nun der Grimm des Bedrängers? Der Gefangene wird eilends losgegeben, dass er nicht sterbe und begraben werde und dass er keinen Mangel an Brot habe. Denn ich bin der Herr, dein Gott, der das Meer erregt und seine Wellen wüten. Sein Name heißt Herr Zebaoth. Ich habe mein Wort in deinen Mund gelegt und habe dich unter dem Schatten meiner Hände geborgen, auf dass ich den Himmel von Neuem ausbreite und die Erde gründe und zu Zion spreche, du bist mein Volk. Er hat dann einmal einen Bereich angeschnitten und sagt, ich bin euer Tröster. Was heisst das, Tröster zu sein? Wenn jemand Trost braucht, hat er eine innere Leere. Und dann braucht er Trost. Die muss gefüllt werden. Und die innere Leere kann nur der füllen, der uns geschaffen hat. Er ist unser Tröster. Der, der uns kennt bis ins Innerste, der weiss, mit was, dass er die kann und soll füllen. Und er tut sie mit dem Richtigen füllen. Wenn wir einander über die Schulter streichen und Mitleid bekundet, kann das im Moment ein bisschen wohltun. Man hat Verständnis bekommen. Aber Trost ist das nicht. Trost kommt nur von Gott. Und er ist der Vater allen Trostes. Und er will uns trösten. Er hat das da sehr schön zugesagt. Und jetzt sagt er wieder, wer bist du denn, dass du dich vor Menschen gefürchtet hast, die doch sterben? Und nachher sagt er, du hast mich vergessen. Ich hoffe nicht, dass die Ermahnung auf eins von euch zutrifft. Auf mich hat sie leider schon etliche Mal zugetroffen. Irgend Angst gehabt vor einer Situation, vor Umständen, vor etwas, was gekommen ist. Und im Grunde genommen müssen sagen, du hast Gott ausgeklammert. Wenn der Herr Jesus bei mir ist, in mir ist, muss ich vor nichts Angst haben. Er hat Allmacht. Er hat alles im Griff und so weiter. Und das wollte er uns da auch in dem Prophet zeigen. Vorab wieder an seinem Volk, wo in der Verfolgung ist, wo unter Druck steht. Er will ihnen Mut machen, aber das Gleiche dürfen wir auch für uns nehmen. Er fährt ja nachher im Vers 13 weiter und hast dich ständig gefürchtet, den ganzen Tag vor dem Grimm des Bedrängers. Haben wir Angst, wenn wir in die Zukunft schauen? Müssen wir nicht. Wir dürfen getrost sein. Ich bin bei euch. Alle Tage bis an der Weltende. Ist das nicht eine gewaltige Zusage? Und wenn wir die glauben und wissen, er ist bei uns, das Schönste kommt noch. Dürfen wir uns freuen, wir dürfen getrost und fröhlich weitergehen am Ziel entgegen dem herrlichen, wunderbaren Ziel. Er sei nachher am Schluss noch, ich habe meine Worte in deinen Mund gelegt und habe dich unter dem Schatten meiner Hände geborgen. Wie weit weg können sie, wenn er uns unter dem Schatten von seinen Händen geborgen halten will, ist uns allen klar, da sind wir ganz nah bei ihm. Wieder ein wunderbares Bild, wieder etwas Schönes. Und er sagt da nicht, ich will das machen. Er sagt, ich habe es gemacht. Du bist unter dem Schatten von meinen Händen. Und dann wollen wir dort bleiben und uns von nichts und nichts wegziehen. Wenn ich es kurz zusammenfasse, die Ermutigungen, die wir in diesem Abschnitt haben, war im Vers 3 gewesen, die Wüste, die er zum Garten machen will. Wenn du in deinem Leben noch Bereiche hast, wo Wüste sind, leg es ihm her. Er will es fruchtbar machen, er will dort draußen einen Garten machen. In Zeiten von Heimsuchungen, von Krankheit, von Unfall, von irgendetwas. Wir haben seinen Arm, wo wir uns festklammern dran. Vers 5, wo er uns das sehr schön zeigt. Wir haben mehr weder der Abraham, wo wir zurückschauen können. Wir können auf Christus zurückschauen und das, was er vollbracht hat. Vers 7, fürchte dich nicht. Und dann ist aufgezählt, wenn. Und dort können wir deine und meine Wenn auch noch anhängen. Wir müssen keine Angst haben. Und dann Vers 12, wenn wir sie jetzt angeschaut haben, ich bin euer Tröster. Ich war bei den Kindern ein schlechter Tröster gewesen. Wenn sie etwas gehabt haben, sind sie nie zu mir gekommen. Sie sind immer zu der Frau gegangen. Warum? Meine Antwort war kurz und knapp gewesen. Es hat nichts gemacht. Und das ist im Moment, wo das Kind ein Problem hat, ist das nicht der Trost, was das Kind will. Da will es irgendwie ein bisschen Liebe und ein bisschen verstanden sein. Und jetzt haben wir aber da im Herr Jesus und in Gott haben wir einen wunderbaren Tröster, der jedes dort abholt und dort begleitet, wo steht und hilft. Jetzt möchte ich aber gleich auch jedem Mut machen, wenn wir an unserer Seite, sei das in der Nachbarschaft, sei es in der Gemeinde, sei es am Arbeitsplatz, Leute sehen, die traurig sind, die trostlos sind, so wollen wir sie gleich versuchen zu trösten. Wir wollen sie aufs Ziel hinweisen. Wir haben Quellen. Wir wollen ihnen Quellen zeigen, wie wir es am letzten Sonntag gehört haben. Wir wollen sie nicht immer wieder zu den Kerzen kommen und wieder weggehen, sondern wir wollen ihnen zeigen, was Licht ist, was das überkommt. Dass sie auch angezündet werden von dem ewigen Licht. Ich bete noch. Herr Jesus, ganz herzlichen Dank, dass du die Herrlichkeit beim Vater verlassen, dass du auf die Erde gekommen bist, dass du uns dein Licht gebracht hast, aber auch deinen Frieden, deine Barmherzigkeit, deine Gnade, deine Liebe, dass du die in unsere Herzen ausgossen hast und dass wir getrost und zuversichtlich in die Zukunft gehen dürfen. Wir sind an deiner Hand, wir sind mit dir unterwegs und du führst uns auf rechter Strasse um deines Namens willen. Danke dir für dein Wort, das du uns immer wieder öffnest, das du weiterführst drinnen. Du tust uns immer wieder Neues aufgehen und danke für die Gemeinde, die wir haben dürfen. Dass wir einander haben, dass wir einander immer wieder ermutigen dürfen, aufs Ziel hinweisen, auch ermahnen, was nötig ist, segne du jedes. Und tun uns du alle bewahren, unterwegs dem wunderbaren Ziel entgegen, dass uns nichts und niemand kann von dir ablenken oder abhalten, sondern dass wir dem herrlichen Ziel dieser Ewigkeit entgegenjagen, wie du geschrieben hast. Bewahrest du jetzt auch im weiteren Verlauf von dem Sonntag und auch in den kommenden Wochen, wenn auch unsere Wege wieder auseinandergehen, und segne du jedes und lass uns du zum Segen sein, auch für viele. Amen.